Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Radio frei. Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und heute habe ich das Studio fast voll. Ich habe mir eine kleine Gruppe eingeladen, die sich unter dem Namen Texthäkchen in Erfurt bereits einen Namen gemacht hat, in Blogs auf der Facebook-Seite. Und dahinter verbergen sich Carlotta Nordström. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Vorragend.
Hallo.
Herzlich willkommen. Und Yves Skillane. Ist das richtig ausgesprochen?
Skillane.
Skillane, ja.
Hallo.
Also Yves Skillane. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Und da haben wir schon die Steilvorlage. Natürlich in der Bücherbar lade ich mir junge Autorinnen und Autoren rein. Ihr habt euch zusammengeschlossen zu Texthäkchen. Ihr schreibt. Was war die Motivation, was war der feurige Anlass, dass ihr drei euch getroffen habt?
Naja, dass wir uns getroffen haben, war eher Zufall. Über den Bruder von einer von uns haben wir uns dann auf einer WG-Party getroffen. Und da haben wir dann festgestellt, dass wir alle schreiben. Und das ist nun mal ein Thema, da tauscht man sich gern drüber aus. Und dann haben wir uns getroffen und gemerkt, dass die restliche Chemie auch stimmt. Der Rest ist Geschichte.
Also es war tatsächlich so, dass wir auch an der Universität hier in Erfurt studiert haben, uns aber während der Studienzeit nie über dem Campus irgendwie gesehen, gelaufen, sonst irgendwie getroffen haben. Ja, bei dieser WG-Party waren das dann so diese ersten schüchternen, ja, was ist eigentlich dein Hobby, Gesprächseinstiege, die dann dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, ach, wir schreiben ja alle, das ist ja verrückt. Und irgendwann sind dann aus den regelmäßigen Schreibtreffen dann Ideen entstanden, dass wir das vielleicht anderen auch mal weitertragen können in Form eines Blogs.
Wie lange ist das her, Carlotta?
Das habe ich vorhin schon überlegt. Ich glaube, unser Gründungsjahr war 2016. Ja, am 1. Juli, 7. Juli oder so. Ach, das ist peinlich, dass ich es nicht genau weiß.
Ja, weißt du gerade schon mehr als ich.
Das heißt also,
ja, Jubiläen haben wir noch nicht so ausgiebig gefeiert.
Aber dritten Geburtstag, das ist schon immer, drei Kerzen kann man schon anzünden. Das ist natürlich schon ein Höhepunkt. Schreiben verbindet euch, das ist erstmal jetzt für alle klar geworden. Wie muss man sich denn das vorstellen? Sitzt ihr zusammen an einem Tisch und jeder schreibt ein Thema? Oder wie passiert das bei den Texthäkchen?
Also mittlerweile laufen unsere Treffen ein bisschen anders ab. Seit wir den Blog Texthäkchen gegründet haben, drehen sich unsere Treffen dann doch sehr oft darüber, welche Artikel wir gerade schreiben müssen oder was für Aufgaben für den Blog anliegen. Wenn wir jetzt wie momentan das Projekt Buchmesse vor uns haben, dann geht's eher darum. Aber am Anfang haben wir uns tatsächlich auch getroffen und einfach nur miteinander geschrieben oder uns gegenseitig Texte vorgelesen, kleine Schreibübungen gemacht, uns gegenseitig Mut zugesprochen beim Schreiben. Das waren so die Anfänge unserer Treffen.
Also richtig handwerkliches Schreiben geübt und miteinander ausgetauscht, um da zu besseren Ergebnissen zu kommen.
Ganz genau. Ganz häufig ist es auch so, dass wir so eine Art Schreiber-Selbsthilfegruppe haben. Da schreibt dann einer in die Gruppe, ich verzweifle, ich mache irgendwas anderes, ich werde Lama fahren. Oder so. Und dann sagen die anderen, nein. Und ja, das war's dann auch.
Nee, ein bisschen mehr sagen wir schon.
Ja, ein bisschen mehr sagen wir schon. Nein, wir bauen uns gegenseitig auf. Wir kennen halt so die Tücken und Probleme, die man hat, wenn man Sachen schreibt. Und wir haben auch unterschiedliche Erfahrungen. Also ich gehe eher, also Nico und ich auch, wir gehen eher in Richtung Roman und du, also Carlotta eher in Richtung.
Ja, momentan eher in Richtung Poetry Slam, so ein bisschen.
Ich habe gerade die Schnitzeljagd schon ruiniert, merke ich.
Aber tatsächlich, ich glaube, das war so der ausschlaggebende Moment, dass wir festgestellt haben, dass wir alle drei an einem Roman schreiben und auch alle drei schon seit Jahren irgendwie so eine Idee haben, die uns so fesselt und die wir voranbringen wollen. Aber seitdem ist, wie gesagt, schon viel Zeit vergangen und es ist aber auch spannend zu schauen, wie unterschiedlich sich das bei uns so entwickelt.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr euch mit ernsthaften literarischen Themen beschäftigt. Ihr seid die ganze Zeit nur am Lachen. Da müssen doch Komödien rauskommen, Kabarettstücke, Poetry Slam, ja, okay.
Naja, wenn man über Mord und Totschlag schreibt, dann muss man sich ja irgendwie aufheitern zwischendurch.
Das ist natürlich klar.
Das ist das witzigste Thema, was ich zu bieten habe.
Wir heben uns den Humor dann auch so ein bisschen für den Blog auf, weil darüber erreicht man dann die Leute ein bisschen besser. Aber die Ernsthaftigkeit, die kommt dann so ein bisschen in unseren Romanen, glaube ich, dann durch. Und das ist dann auch ein schöner und interessanter Kontrast, weil wir privat halt sehr fröhliche Menschen sind. Und wenn man dann wirklich nur unsere Bücher nehmen würde oder das, was wir sonst so schreiben, dann würde sich vielleicht ein ganz anderes Bild einstellen.
Ja.
Nun seid ihr ja alle drei mit unterschiedlichen Voraussetzungen zur Schreiberei gekommen. Das würde mich aber schon mal interessieren. Was sind denn die Motive zum Schreiben gewesen? Warum habt ihr plötzlich angefangen zu schreiben? Oder ist das schon bei jedem Einzelnen von euch ein Kindheitstraum? Oder ich schreibe schon, seitdem ich den ersten Griffel in der Hand habe. Wie war das bei dir, Yves?
Na, also bei mir war es so, ich komme aus einer Familie, die sowieso relativ künstlerisch tätig ist. Mein Vater ist Musiker zum Beispiel, meine Mutter malt in ihrer Freizeit, meine Schwester hat immer gern so Comics gezeichnet und wir haben halt alle immer gern gelesen und so war es für mich halt selbstverständlich. So, es gibt Bücher, also musste jemand schreiben und dann dachte ich halt, warum nicht ich? Und habe dann angefangen und es ist halt auch ein bisschen schön, man kann halt so ein bisschen so, vor allem als Teenager teilweise, sich dann so auch Traumfantasien so ein bisschen erfüllen, indem man halt einfach darüber schreibt oder auch über die Welt reflektieren und auch dann tatsächlich sehr viel daraus lernen. Und so bin ich dann aus verschiedenen Gründen immer dabei geblieben.
Also erblich vorbelastet und gegen seine Gene kann man sich nicht wehren.
Genau. So.
Ja, wie war es bei dir, Frau Vorrang?
Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe keine künstlerische Familie und ich bin auch tatsächlich die Einzige, die bei uns zu Hause liest und vor allen Dingen viel liest. Aber ja, bei mir war es Harry Potter, die Buchreihe, die ja quasi meine Generation am meisten geprägt hat, weil sie ja damals aktuell war. Und es gab dann so einen großen Ansturm auf verschiedene Foren im Internet, die dann Fanfiction geschrieben haben. Und ich habe dann auch gedacht, naja, ich kann das auch. Ich kann Harry Potter auch aus meiner Sicht erzählen. Und ich schreibe mich einfach in Hogwarts rein und dann bin ich genauso cool wie Harry Potter. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, mir Geschichten auszudenken. Erstmal mit fremden, schon existierenden Figuren und nachher dann auch mit meinen eigenen, dass ich das dann immer weiter verfolgt habe. Und so ist dann von dem Fanfiction-Schreiben bin ich dann zum Kurzgeschichtenschreiben übergegangen und dann irgendwann vor 4 oder 5 Jahren dann zu den Romanen.
Hast du jemals versucht, auf einem Besen zu fliegen?
Ja.
Wer nicht?
Es hat ungefähr eine halbe Sekunde funktioniert, wenn man hoch genug springt.
Gut, also das gehört ja zu Harry Potter dazu.
Genau.
Wie ist es mit Zaubern?
Das hat leider nicht funktioniert. Aber ich habe auch noch keinen guten Zauberstab gefunden.
Ja, Zaubern ist, glaube ich, 50% dran glauben. Ne?
Und dann die anderen 50% ist dann das Zauberstab.
Und viel reden. Carlotta, wie war es bei dir?
Also ich kann mich erinnern, ich war ungefähr 9 oder 10 Jahre alt und habe sehr regelmäßig Tagebuch geschrieben tatsächlich. Ich habe mittlerweile eine stolze Sammlung von an die 25 Tagebüchern bei mir zu Hause und auch wenn die Rechtschreibung damals noch zu wünschen übrig ließ, war ich da schon sehr aktiv und es war bei mir ähnlich wie bei Frau Vorragend. Ich habe irgendwann Tom Sawyer und Huckleberry Finn Bücher gelesen und fand es ganz schrecklich, als die Geschichte zu Ende war und habe dann einfach selber weitergeschrieben und mir meine eigene Geschichte dazu ausgedacht und ja, das hat dann auch weiter dazu geführt, dass ich einfach selber mir Geschichten ausgedacht habe und auch schon da sehr viele Gedichte geschrieben habe und meinen Eltern vorgetragen habe, die Armen. Ja, genau. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Tatsächlich auch durch den Deutschunterricht in der Schule, weil das wurde das sehr gefördert. Weil man da dort hatte ich das Privileg, eine sehr großzügige Deutschlehrerin zu haben, die uns viel Freiheiten gelassen hat im Aufsätze schreiben und nicht so rigoros an irgendwelchen Regeln festgehalten hat, sodass man sich da entwickeln konnte.
Zum Deutschunterricht äußern wir uns dann noch einmal. Jetzt kommt erstmal Musik und die Texthäkchen haben sich gewünscht einen Titel von den Rolling Stones, Paint It Black.
I see the girls walk by. a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Up into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes.
Zur Sendung Bücherbar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de.
Drei junge Autorinnen aus Erfurt haben sich als Bloggerinnen unter dem Namen Texthäkchen zusammengefunden. Im nächsten Teil des Gesprächs möchte ich von den jungen Damen wissen, welche Rolle der Deutschunterricht für ihre literarische Laufbahn gespielt hat. Als erste antwortet Frau Vorragend.
Gar keinen. Wirklich, also im Deutschunterricht, ich habe zwar meine Freude daran gehabt, die Aufsätze zu schreiben, und in der Grundschule wurde ich auch gelobt dafür, dass ich so viel Fantasie habe, aber es war dann danach wirklich der klassische Deutschunterricht, in dem ich mich jetzt nicht so eingebracht habe, dass ich gesagt habe, hier, ich habe da mal einen Aufsatz mir selber überlegt. Das war dann wirklich bei mir tatsächlich nur im Privaten.
So eine Art Spätberufung.
Genau, ganz genau, aber im Deutschunterricht nicht.
Deutschunterricht bei dir?
Naja, bei mir war das eine ziemliche Katastrophe. Also ich hatte eine Lehrerin, von der ich den Eindruck hatte, dass sie ihren Job und Literatur nicht wirklich gemocht hat. Und ich war jetzt auch kein super fleißiger Schüler. Und das hat natürlich auch mit reingetragen, aber sie hat es nicht geschafft, mich für etwas zu begeistern, wovon ich eigentlich schon begeistert war. Und da hat sie in meinen Augen schon ziemlich versagt. Ja, mehr lässt sich dazu nicht sagen.
Das ist natürlich eine interessante Mischung, ja. Schule gefördert, Schule überhaupt nicht wahrgenommen und Schule quasi dagegen gearbeitet und daraus kommen jetzt Texthäkchen. Eine interessante, das ist wahrscheinlich nicht die Spricht unmittelbare Voraussetzung, ja. Aber es ergibt sich so.
Genau, schönes Spannungsfeld.
Ja. Ja, absolut, schönes Spannungsfeld. Wenn ihr selbst Deutsch unterrichten würdet, was würdet ihr denn anders machen als eure Lehrerinnen?
Also es ist schwer zu sagen, weil man natürlich den Lehreralltag auch nicht so kennt und ich glaube, da sind doch einige Schwierigkeiten, die man als Schüler nicht so sieht im Lehrerberuf. Aber ich würde halt mehr auf die sowieso schon vorhandene Begeisterung eingehen. Vielleicht auch mehr, ein bisschen mehr auch, ich meine, wir haben natürlich Texte, die gelesen werden müssen in der Schule, aber vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen, wie man das an die Schüler ranbringen kann mit etwas, was sie vielleicht schon kennen oder schon mögen. Und da halt auch einen offenen Geist bewahren. Ich meine, Literatur soll ja Freude machen und nicht einfach nur so stumpf trocken daher rezitiert werden oder analysiert werden.
Ja, ich würde da auch ein bisschen mehr über die Vielfalt von Literatur arbeiten. Ich meine, man kennt so die Klassiker, die man in der Schule gelesen hat, immer Kabale und Liebe. Es gab dann Effi Briest und allein mit dem Umfang dieser Geschichten schreckt man dann natürlich Schüler ab, die ohnehin nicht sehr lesebegeistert sind. Und wenn man vielleicht ein bisschen was Zeitgenössischeres nimmt oder modernere Autoren und nicht immer nur dieses altbewährte literarische Kanon-Werk den Schülern daher auf den Tisch knallt, dann kann ich mir vorstellen, kann man auch viele dann nochmal dafür dann begeistern, wenn es ein bisschen abwechslungsreicher wäre.
Da sagen dann viele, aber so ein bisschen klassische Bildung hat noch keinem geschadet.
Ja, ne? Na klar, also, aber die Mischung macht's. Wenn ich zum Beispiel J.K. Rowling verkaufen kann, dann kann ich auch im nächsten Zug versuchen, Goethe zu verkaufen. Ich kann versuchen, Parallelen zwischen modernen Autoren und bereits verstorbenen klassischen Autoren zu ziehen. Und ich meine, die Leitmotive sind ja ähnlich. Nur kann man dann mal zeigen, wie war es vor 150 Jahren und wie macht man's heute.
Die Sache ist ja auch die, dass selbst wenn du jetzt einem Schüler Goethe hinlegst oder so und dieser Schüler kann halt nichts damit anfangen, weil du ihn nicht dafür begeistern kannst, dann wird er sich das auch nicht merken und auch nicht sich weiter damit beschäftigen. So, das muss ja dann schon irgendwie eine Energie von ihm kommen.
Ja, ich glaube, das ist das Problem heutzutage, dass viele Lehrer und Deutschlehrer selber gar nicht so begeistert für die Literatur sind. Also ist jetzt vielleicht fies, das so allgemein zu pauschalisieren, ist sicherlich nicht bei allen so. Aber ich denke auch, dass, wie gesagt, wenn man sich so festklammert an Strukturen und Regeln, an Interpretationen und Erörterungen und das so strikt nach dem Lehrbuch abarbeitet, dann kann man Schülern da nicht viel abgewinnen. Und das ist im Deutschunterricht, ist es halt was anderes als beispielsweise in der Physik oder Mathematik, wo es immer nur eine Lösung gibt. Das ist eben im Deutschunterricht gerade nicht so, aber das ist ja auch gerade das Spannende daran, dass es viele Möglichkeiten gibt, an Texte heranzugehen und vielleicht sogar an Klassiker auf moderne Art und Weise zu interpretieren.
Ihr habt vorhin gesagt, ihr schreibt einen Blog. Das heißt, ihr schreibt über Ereignisse, über das, was ihr gesehen habt, über verschiedene Geschichten, sehr schöne Geschichten übrigens. Ich habe einige gelesen, nicht alle. Ich fand sie von der Sprache her sehr ansprechend und sehr vielseitig und richtig locker geschrieben und einfach und schön zu lesen. Also
danke,
es hat mir Spaß gemacht, das muss ich sagen. Wie kommen denn diese Blogs bei denen an, für die ihr schreibt?
Ja, Feedback ist so eine Sache. Also am Anfang haben wir tatsächlich mit einem Programm noch gearbeitet, wo wir die Zugriffszahlen für unseren Blog gesehen haben. Aber mittlerweile haben wir das nicht mehr aufgrund von Updates.
Datenschutzgrundverordnung.
Ja, oder das. tatsächlich war das jetzt in den vergangenen Monaten auch ein großes Thema für uns, warum wir denn den Blog machen, für wen wir den eigentlich machen, warum wir den machen. Weil so ein Blog natürlich auch sehr viel Arbeit bedeutet und wir jetzt eine Zeit lang auch hinterfragt haben, ob das uns nicht vielleicht sogar in unserem eigenen Schreiben, in unserem kreativen Schreiben hindert, weil wir schreiben den Blog für Autoren und für Schreibfreunde, für Literaturbegeisterte. Aber natürlich schreiben wir dann nicht nur unsere eigenen Geschichten, sondern viel auch Themen, die uns eben interessieren. Aber das bedeutet eben auch, dass man viel recherchieren muss, dass man sich darum kümmern muss und nicht immer, also wir haben alle drei noch Jobs nebenbei und nicht immer die Zeit, um das gründlich zu machen und das frustriert auf Dauer so ein bisschen. Ja, dementsprechend haben wir uns aber irgendwann gedacht, wir schreiben den Blog für uns, also gerade für uns machen wir das. Wenn Eve beispielsweise einen coolen Podcast hört und uns darüber berichten möchte, dann macht sie das quasi nicht nur verbal, sondern auch schriftlich in Form eines Blogartikels, den wir dann lesen können und uns darüber freuen.
Genau, wir kamen auch irgendwann logisch auf die Schlussfolgerung, denn es gibt unendlich viele Blogs da draußen zum Schreiben, unendlich viele gute Schreibtipps und Bücher und alles und so. Und da jetzt etwas Neues beizutragen, wird schwierig. Deswegen konzentrieren wir uns eher auf das, was wir geben können. Also gehen so von unseren individuellen Interessen und Charakteren aus. Und wenn das jemand lesen will und da jemand was rauszieht, dann ist das wunderschön. Aber wir machen es halt, weil wir Spaß dran haben. und auch, weil wir uns gegenseitig ein bisschen was erzählen wollen.
Genau. Wir haben auch durch den Blog tatsächlich, sind wir so ein bisschen in das Blogger-Netzwerk von Erfurt reingekommen und haben andere Blogger kennengelernt, was sehr, sehr spannend ist. Und auch zu hören, wie deren Erfahrungen so mit Klickzahlen und mit den Reaktionen sind, das war auch interessant für uns, da so reinzukommen mit Hilfe des Texthäkchen-Blogs.
Also das ist überhaupt, also für mich als, bin ja nun hier ein Nestor oder Senior in dieser Branche, aber für mich war das also auch recht interessant zu sehen, wie die Blogs sich da untereinander vernetzen. So, die müssen das ja nicht tun, aber es passiert einfach.
Ja, ganz, ne? Genau.
So in verschiedenen Richtungen, das sind dann auch keine festen Gruppen, aber doch bildet sich so ein Kern und da kommt mal wieder einer dazu und geht wieder einer weg und dann ist da aber so eine Dynamik drin, die dem literarischen Arbeiten auch förderlich ist. Ne? Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Ansichten über Erfurt, über Straßen und Städte und jeder macht andere Richtungen und das ist natürlich ungeheuer vielseitig. Zurück jetzt mal zur Blogarbeit. Wie viele Stunden, wie viel Zeit müsst ihr denn oder investiert ihr denn gegenwärtig für diese Blogtexte?
Das ist ein bisschen unregelmäßig. Also wir versuchen, große Betonung, jede Woche, dass irgendjemand von uns jede Woche irgendwas online stellt. Das klappt aber in den seltensten Fällen tatsächlich auch wegen unserer Jobs, weil also wir alle drei arbeiten sehr unregelmäßig und auch zu zeitweise unwirtlichen Zeiten. Dann kommen dann nebenbei natürlich noch die Romanprojekte, die halt irgendwie auch ein bisschen Vorrang haben, weil man da ja so sein Herzblut drin hat und so andere Sachen, die man halt nebenbei noch organisiert und macht. Und da ist es dann ein bisschen schwierig, da so eine Routine reinzukriegen. Also ich versuche mich jeden Tag zumindest mal 5 Minuten hinzusetzen und einen Gedanken aufzuschreiben, dass ich das dann, wenn ich mal Zeit habe, zusammenbasteln und überarbeiten kann.
Hm. Genau, also es ist bei mir auch noch ein bisschen anders, weil ich den Blog sowohl schriftstellerisch betreue als auch die Technik mache und da dann auch regelmäßig gucken muss, okay, läuft alles, sind alle Plugins aktuell, wie sieht es aus? Ich verfolge die ganze rechtlichen Sachen mit Impressum und Datenschutz und so weiter und so weiter. Und das nimmt dann natürlich auch ein bisschen Zeit. Jetzt gerade zu der Umstellung auf die neue Datenschutzgrundverordnung habe ich da in der Woche sicherlich 20 Stunden Arbeit in den Blog reingesteckt, die man dann zwar nicht so wahrnimmt, weil man keine Texte lesen kann, aber man muss ja dann natürlich auch so ein bisschen Rechtssicherheit für so einen Blog, den man öffentlich im Internet ansteuern kann, gewährleisten, weil wir da ja auch mit unserem Namen drin stehen und da muss man dann natürlich auch ein bisschen Arbeit reinstecken. Von daher ist das bei mir so ein bisschen zweigeteilt, weil ich sowohl für die technischen Aspekte als auch für das Schreiberische zuständig bin. Aber wir teilen uns da eigentlich ganz gut rein. Also wir versuchen jede Woche, dass eine von uns wenigstens einen Blogtext online bringt und ansonsten kann man sich halt über Social Media ein bisschen austoben, über Instagram, über Facebook, wenn es mal nicht für den Blog reicht oder nimmt sich dann mal die Zeit und recherchiert dann mal ein bisschen. Also es kommt immer ein bisschen, ein paar Stunden in der Woche kommen dann schon zusammen.
Kommt auch so ein bisschen drauf an, was gerade aktuell ist. Also wenn uns gerade ein Thema so auf der Seele brennt, wie jetzt zum Beispiel die Leipziger Buchmesse, ist halt gerade für mich irgendwie ein super wichtiges Thema, weil ich schon seit Jahren auf die Buchmesse gehe und mir das auch wichtig ist und ich darüber berichten möchte. Und dann ist man natürlich, also ich war jetzt beispielsweise am 21. Februar, als das Leipzig-Liest-Programm rausgekommen ist, sofort im Internet und habe mich durchgeklickt durch 2000 Einträge und wollte halt auch gleich viel darüber machen. Es geht halt nicht immer alles so schnell, wie man es möchte. Gerade wenn man einen gut recherchierten Artikel möchte, dann muss man da eben ein bisschen Zeit investieren. Aber ich würde auch sagen, dass, also wie gesagt, es ist, wie Yves meint, es ist unterschiedlich, was wir an Zeit investieren. Aber wenn wir gerade Themen haben, die uns wirklich sehr beschäftigen, dann investieren wir auch schon mal 15, 20 Stunden die Woche für den Blog zu arbeiten.
15 bis 20 Stunden für den Blog, das verdient es eigentlich, dass er auch gehört wird oder gelesen wird. Und deshalb sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Blog der Texthäkchen nicht vergessen. Und ich hab dich nicht vergessen. Das singt auch Kerstin Ott im nächsten Lied.
Die Bücherbar auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz.
Texthäkchen sind heute Gast im Studio und nachdem wir so viel über Literatur gesprochen haben, hören wir jetzt einige Auszüge aus den Werken der drei Autorinnen. Yves Killeen von den Texthäkchen liest jetzt aus ihrem Werk
eine Kurzgeschichte mit dem Titel Jahrestag. Als ich die Augen wieder öffne, kommt mein Blick auf deinen Frühstücksresten zur Ruhe. Meine Schultern entspannen sich, mein Brustkorb wird weit, ich nehme einen tiefen Atemzug, der plötzlich neuen Raum vorfindet. Ein großes Fenster befindet sich über unserem Tisch und ich sehe aus den Augenwinkeln, dass dichter Nebel dahinter den Blick auf das Tal verdeckt. Doch hier drin mache ich deine Seite des Tisches zu meiner Welt. Gouda und gerührtes Ei, morgengelb. Ich halte meinen Blick starr, warte darauf, dass die Ränder meiner Wahrnehmung verschwimmen und mit ihnen die Blicke der anderen Gäste, die mich schon beobachten, seit du unseren Tisch verlassen hast. Zuvor habe ich sie angesehen, jeden Einzelnen, provokativ, bis sie voller Unbehagen die Augen auf ihre eigenen Teller senken mussten. Doch nun interessieren sie mich nicht mehr. Das, was in ihren Blicken liegt, hat keinen Ort an diesem Tisch. Wir haben keine Zeit für ihre Gedanken. Denn an diesem Tag, ab diesem Moment, ist das Wegsehen außerhalb von uns. Ich erlaube mir ein Lächeln. Als ich herabblicke, bemerke ich, dass ich den Ring an meinem Finger hin und her drehe, als wäre er ein Fremdkörper. In seiner makellosen Oberfläche spiegelt sich, winzig und grotesk verzerrt, mein Gesicht. Ich reiße meinen Blick nach oben und greife nach meinem Besteck und erst jetzt merke ich, dass eine hässliche Vase mit Mohnblumen zwischen unseren Plätzen steht. Ich stelle sie unter den Tisch. Während ich darauf warte, dass du zurückkehrst, beginne ich, das altbekannte Frühstück zu verspeisen. Meine erste Mahlzeit, ja, obwohl ich nicht wirklich hungrig bin. Ich verliere mich in dem Blick der Jacke über deinem Stuhl. Sie ist glatt und bestimmt auch warm, wo sie zuvor berührt wurde. Neben deinem Teller liegt deine Armbanduhr. Du sagtest, sie störe dich beim Essen. Ich erkenne die Uhrzeit darauf. Ein kleines Fenster zeigt mir die Ziffer des Tages und die Ziffer des Monats. Weiter nichts. Ich denke an deinen Atem, als der Geruch von Pfefferminztee mir entgegenweht. Ich schmecke ihn irgendwo hinten in meinem Rachen, wo die Sinne aufhören und das Erinnern beginnt. Ein Schauer überkommt mich. Heidelbeeren und Wasser, mittags blau. Eine seltsame Stille liegt um mich herum. Ich überlege, worüber wir sprechen, wenn du zurückkommst. In der Ferne lachen die anderen Gäste an ihren Tischen, doch jene, die um uns herum sitzen, sie essen in Schweigen. Nur gelegentlich führen sie geflüsterte Unterhaltungen miteinander. Ich glaube, sie reden über uns. Etwas stört mich an deiner Seite des Tisches. Die Bissspuren in deinem Brötchen sind zu klein, Körner sind herabgefallen, ihre Unordnung ist konstruiert. Das Tuch, auf dem sie liegen, lässt mich an den Stoff über deinem Rücken denken, der sich von mir entfernt hat, irgendwann, vor Minuten womöglich. Und ich zupfe daran, dass die Körner sich in Willkür zerstreuen. Ich schaue auf die Tür, ob du wiederkommst. Dann schiebe ich dein Milchglas drehend nach links, bis es das Fleisch auf deinem Teller verdeckt. Dann sitze ich, bewegungslos, und mein Blick verschwimmt in dem Hitzeflimmern deiner Abwesenheit. Obwohl meine Welt sich in den Hohlraum zwischen deinen Spuren geschmiegt hat und obwohl der Hohlraum zwischen deinen Spuren sich um mich schmiegt, fühle ich mich plötzlich unberührt. Eine Kellnerin tritt an unseren Tisch. Sie bewegt sich unbefangen, ihr Blick, trocken, trifft den meinen. Ich habe sie noch nie gesehen. Sie lächelt mich an, doch als sie meinen Blick trifft, wird ihr Lächeln unsicher. Sie greift nach deinem Teller. »Mein Verlobter kommt bald zurück«, sage ich. Sie erstarrt, ihr Mund ist offen. Die Verständnislosigkeit in ihrem Blick lässt den Nebel vor dem Fenster zerfallen. Ich schlage auf den Tisch, sodass sie zusammenzuckt. Lassen Sie ihn stehen. Sie stellt den Teller hin, ihre Hand stößt gegen das Milchglas und es fällt zu Boden, wo es in rechtsgerichteten Kreisen um die eigene Achse rollt. Ich sehe Lebloses auf deinem Teller. Leere Eierschalen werfen Schatten auf deinen Stuhl. Die Wärme deiner Jacke schwindet. Mein Gesicht ist trocken, doch nur, weil es bedeckt ist mit deinem Staub. Aus Augenwinkeln sehe ich, wie die Kellnerin sich abwendet und davoneilt. Ich atme tief ein, lege meine Handflächen auf den Tisch. Mit eifrigen Blicken versuche ich, dich aus den Einzelteilen des zerstörten Frühstückstischs zusammenzusammeln. Ich hebe das Glas auf und stelle es hin, doch es ist nun leer und ich sehe direkt hindurch. Mit zitternder Hand hebe ich das Brot an mein Gesicht und kaue darauf, doch es hat keinen Geschmack mehr. Die Blicke der anderen Gäste, die Stimmen, Gerüche von dem Mittagessen, das bereits in der Küche vorbereitet wird, alles bricht über mich herein. Ich suche mit meinem Blick das Frühstücksbuffet, doch er bleibt an der Kellnerin hängen, die schweigend steht neben einem älteren Kollegen, dessen Gesicht mir vertraut ist und ihm lauscht. Ihre Augen glänzen. Bald vergießen auch sie meine Tränen in diesem Licht einer nebelverdeckten Sonne vor sauberen Fenstern. Etwas schmerzt in der Mitte meines Körpers. Mein Magen ist zum Bersten voll. Ich sehe wieder auf den Tisch, auf meine Seite nun. Ich esse weiter mein ewiges Frühstück. Ich esse, während die Blicke der anderen Gäste über meinen Zenit wandern, wieder und wieder, neue Gäste, neue Blicke. Ich esse, bis das Licht untergeht. Irgendwann tritt meine Kellnerin an mich heran. »Fräulein«, sagt sie, »das Frühstücksbuffet ist vorbei. Wir müssen die Tische für die nächsten Gäste vorbereiten. Erlauben Sie?« Ihre Augen versuchen, meinen Blick zu treffen. Ihr Gesicht ist ernst, ihre Hände zittern. Über ihrem Arm ein Tuch, mit dem sie die Erinnerung an dich von unserem Tisch zu wischen gedenkt. Ich sehe noch einmal zu der Tür hinüber. Dann nehme ich deine Armbanduhr und streife sie über meinen Arm. Deine Jacke ist kalt, als ich sie zusammenfalte. Mohnblumen und Fleisch, Abendrot.
Aus der Texthäkchengruppe liest jetzt Frau Vorragend. Und zwar?
Eine Kurzgeschichte mit dem Titel »Wer bin ich?« Zigaretten hatten ihr noch nie geschmeckt. Ihre Freunde aber rauchten alle. Also tat sie das auch. Inhalierte Rauch, unterdrückte den Ekel vor dem Geschmack und probierte, einige Kringel auszuatmen. Es nahm keiner Notiz von ihr, während in ihrem Kopf so viele Gedanken durchrauschten, warum sie das Rauchen lassen sollte. Gedanken erstickt von diesem einen Übermächtigen, welcher ihr immer entgegenschrie, die anderen tun das auch. Nicht dazugehören kam nicht in Frage. Jeder musste in irgendeiner Clique sein. Und sie wollte nicht zu den Strebern gehören, die von anderen ausgeschlossen wurden. Die wurden auch nie auf eine Party eingeladen. Dabei war sie doch eine Außenseiterin. Sie hörte, wenn sie allein war, die Musik ihres Vaters, Swing und Jazz. Sie las am liebsten Science-Fiction-Bücher, Kellerbücher, da in ihrem Zimmer ihre Freunde diese Bücher sehen konnten, sie für einen Freak halten würden. Sie liebte Buffy und Doctor Who, konnte der Herr der Ringe zitieren und fuhr total auf Ausmalbücher für Erwachsene ab. Ihre Freunde fuhren am Auto umher, hörten laute elektronische Musik und rauchten. Manchmal gab es Beziehungsschwierigkeiten. Alice selbst war mal mit zwei Jungs aus ihrer Clique zusammen. Alle waren aber cool damit. Es waren ja schließlich Freunde. Da gab es keine Eifersucht. Es gab nur das Teilen. Das Teilen von Momenten und das Teilen von Jungs. Alice mochte beide nicht mehr. Sie mochte Clara. Aber Clara kannte sie nicht. Sie kannte nur Alice aus der Raucherclique. Die Klippe flog weit, als Alice sie wegschnippte. Irgendjemand pfiff anerkennend. Dann verstummten die Gespräche wieder. Jeder war mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Ihre waren laut, tosend, zu Tausenden in ihrem Kopf, wirbelnd, schwindelerregend. Sie wollte was trinken. Die Spucke in ihrem Mund schmeckte bitter und war zäh. Alice griff nach der Flasche neben sich und trank daraus. Sie konnte den kalten Rauch an ihren Fingern riechen. Gespräche hatten eingesetzt. Was ging wo am Wochenende? Wo würden sie hingehen? Mehrheitsprinzip. Sie überlegte, ob sie am Wochenende krank sein sollte. Dr. Who gucken war verlockender als irgendeine nichtssagende Party mit den immer gleichen Menschen. Alkohol, Zigaretten, Tanzen, Knutschen, manchmal mehr. Ohne Clara. Eine Außenseiterin. Sie wollte eine sein, wollte nicht über die nächste Party reden. Sie wollte nicht, dass Nick weiterhin seine Hand auf ihrem Oberschenkel legte. Sie wollte keine Zigaretten mehr rauchen. Damit sollte Schluss sein. Sie musste es nur umsetzen. Einfach aufstehen und gehen. Keine Fragen beantworten. Morgen, übermorgen, überübermorgen, alle anderen Tage danach es aushalten. Gerede, Gespött, Alice hatte es sich mit der Clique verschissen. Sie war eine Loserin, trägt jetzt nerdige Shirts. Sie konnte so viel mehr sein als eine Außenseiterin. Sie konnte einfach zu Clara gehen, sie ansprechen, sie einladen und über Science Fiction berichten. Sie musste sich nur ins Abseits stellen, sich zu einer Außenseiterin machen. Ein ganz kleiner Schritt. Alice sprang von der Bank. Sie spuckte auf den Boden. Es schmeckte immer noch ekelhaft. Sie stank nach Zigaretten und nach Feigheit. »Ich gehe mir noch eine Schachtel Kippen holen«, sagte sie. Keiner nahm von ihr Notiz. Niemand nahm ihre Worte wahr. Gab es da nicht diesen alten Song, den ihre Oma gehört hatte, von dem Typen, der auch nur mal schnell Kippen holen ging? Alice drehte sich um. Sie warf die alte Schachtel in den Mülleimer. Eine Außenseiterin. Sie ging, steuerte den kleinen Kiosk an. Neonlicht und Radiogedudel. In einem kleinen Spiegel, welcher über einem Sonnenbrillenständer angebracht war, sah sie ihr Gesicht. Durch Entschlossenheit verschmiertes Make-up. Ein Blick in das Zigarettenregal hinter dem Verkaufstresen. Dort war ihre Marke. Sie ging durch den Laden, blieb bei den Schlüsselanhängern stehen und durchwühlte diese. Einer zeigte ein kleines Raumschiff. Alice fühlte mit den Fingern darüber und schaute zurück zum Verkaufstresen, griff in ihre Jackentasche und zählte ihr Geld ab. Es würde nicht für beides reichen. Nein, es reichte schon lange nicht mehr für beides. Den Schlüsselanhänger zog sie von einem Ständer und bezahlte ihn an der Kasse. Zigaretten hatten ihr ohnehin noch nie geschmeckt. Mit dem neuen Anhänger an ihrem Schlüsselbund machte sie sich auf den Nachhauseweg. Die Fragen würden morgen kommen, das Gerede danach und ihr Serienmarathon danach. Dann würde sie es sein. Vielleicht hätte Clara Lust darauf, mit ihr gemeinsam eine zu sein. Eine Außenseiterin.
Carlotta Nordström von den Texthäkchen liest jetzt.
Ich habe zwei Gedichte mitgebracht tatsächlich. Das erste Gedicht ist ein sogenanntes Ekelgedicht. Es wird ja allgemein oft behauptet, dass Gedichte immer die Schönheit des Lebens einfangen müssen. Ich wollte da so ein bisschen dagegen sprechen und habe mich an Charles Baudelaire mit den Blumen des Bösen orientiert, der davon Eiterbeulen redet und Larven, die daraus emporkriechen. Und deswegen kommt hier ein Gedicht aus meiner Reihe Pickel, Pups und Popelbröckchen. Und das heißt Der Popelbrocken. Da sitzt du, du Winzling aus Schnodder und Rotz, trotzt allen Winden, verkeilst dich zum Trotz in diesem zierlichen Riechorgan und denkst, darin wird dir nichts getan. Aber finden wird dich der flinke Finger dann doch, sitzt du auch im Loch so tief hinten drinnen, spinnengleich eingesponnen im Netz deiner Eitelkeit, versonnen, fest eingekeilt zwischen Häuten aus Schleim, klebrig wie Leim in der Nase daheim, hier lässt sich's gut sein. Wie ein Pfropfen verstopfst du die Nase, den Kopf des armen Tropfs, der da sitzt und betroffen auf freie Nebenhöhlen hoffend an deine näserne Türe klopft und sich niesend und schniefend versucht zu befreien von deinen Lakaien aus Popelbrein, von diesem stetigen Nasensekret, das sich nur konkret mit dem Finger bewegt. Und diesen Finger erhebt nun der Knabe wie einen Zauberstabe zur Nase. Er verschwindet darin auf Exkursion und beginnt seine geheime Sekretselektion. Walle, walle, manche Strecke um die Ecke, das zum Zwecke der Auswurf fließe und in reichem, vollen Schwalle sich aus dem Nasenloch ergieße. Doch der alte Meisterfinger macht nicht Halt, lässt sich nicht foppen, denn wo der Kolben tief und düster, muss das Popelbröckchen hocken. Stochernd und pulend hinten im Zinken kann er dem Gehirn bald winken. Endlich kehrt der Finger wieder zurück. Und unterm Nagel leicht zerdrückt zieht der Knabe in langen Fäden sämig schwebend den Popelbrocken, jenen gelben, heraus und mustert dann denselben. Doch statt ihn einfach wegzuschmieren, zu zerreiben, pulverisieren, nimmt, was der Körper produziert, er wieder auf. Und schon passiert es, dass der Knabe, dieser Kleine, sich dem Popelbrockenschleime zuwendet und den Abrieb genüsslich in sein Mäulchen schiebt. Er kaut noch einmal auf dem Brocken, schluckt und reibt die Lippen trocken. Ja, schon in seinen jungen Jahren weiß er, was Recycling ist. Doch hält er fest an dem Verfahren, bleibt er wohl später ungeküsst. Der zweite Text heißt Verrückte Träume und dreht sich darum, wir alle kennen das sicher, dass man sich sehr gerne über seine Träume unterhält. Ich mache das auch gerne in meinem Freundeskreis und dabei kommen immer verrückte Sachen heraus. Neulich habe ich was Verrücktes geträumt. Mir wuchsen beständig statt an Fingern und Zehen die Nägel an Zähnen, zu scharf um zu gähnen, direkt im Mund. Und wollte ich mal was Gutes erzählen oder auch nur erwähnen, dann wurde ich schlagartig wund. Ach du liebes Bisschen, was für ein Traum, das glaubt man ja kaum. Ja, aber wisst ihr, was daran das Krasseste war? Für mich und alle anderen war das völlig normal. Das ist doch noch gar nichts, fährt ein anderer dazwischen. Ich kann euch mal meine Träume auftischen. Da saß ich und vor mir mein Lebensgefährte, der zusah, wie ich unser Baby ernährte. Und es schmiegte sich zart in meinen Milchbart. Und wie ich ihn absah, es mir sich erklärte, an meinen Brüsten, da wuchsen mir Bärte. Nicht nur Stoppeln und Fläumchen und nicht nur am Rand. Nein, ein Schnauzer, ein Fellkleid, ein Pelz exorbitant. Du liebes Bisschen, was für ein Traum, das glaubt man ja kaum. Ja, aber wisst ihr, was daran das Krasseste war? Für mich und alle anderen war das völlig normal. Und wieder gibt's einen, der sich empört und ruft, wartet nur, bis ihr von meinem Traum hört. Ich träumte, ich ginge aufs Klo ganz entspannt. Doch als ich dort stand, dem Klosett zugewandt, musste ich schnell meinen Schädel anwinkeln, denn meine Ohren begannen zu pinkeln. Und während es plätscherte und tropfte, merkte ich, wie etwas meine Nase verstopfte. Ich kramte nach Tüchern in meiner Jacke, doch auch aus meiner Nase, da quoll schon die »Du liebes Bisschen!« Was für ein Traum, das glaubt man ja kaum. Ja, aber wisst ihr, was daran das Krasseste war? Für mich und alle anderen war das völlig normal. Jetzt bin ich dran, ruft ein Letzter, die Träume quälen, und auch er beginnt davon zu erzählen. Ich lief durch die Stadt, sah Mädchen und Frauen mit geschliffenen Klauen und gezupften Brauen, und ihnen war ständig schlecht. Vom Hungern für Taillen, für Haut aus Emaille, und die Doppel-Ds saßen nicht recht. Doch ohne Make-up und Creme war ihnen zum Schämen. Und so ist das mit dem schönen Geschlecht. Nur wer den Körper bezähmen kann, muss sich nicht cremen. Und so hielten es alle für echt. Du liebes Bisschen, was für ein Traum. Das glaubt man ja kaum. Lass uns raten, was daran das Krasseste war. Für dich und alle anderen war das völlig normal? Nein, das Krasseste daran, wenn ihr es so seht, war, dass das kein Traum war, sondern Realität.
Das war ein kurzer Einblick in das literarische Schaffen der Texthäkchen.
Bücherbar, was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
Die Texthäkchen sind heute hier in der Bücherbar und sie sind nicht nur gut im Schreiben, sondern auch sehr gut im Sprechen. Davon konnte ich mich schon überzeugen. Was muss ich mir denn vorstellen, die Texthäkchen auf der Leipziger Buchmesse? Was macht ihr da?
Ich habe tatsächlich auch keine Vorstellung, weil ich war noch nie auf der Leipziger Buchmesse. Mhm. Aber ja, wenn man von der Frankfurter ausgeht, dann erstmal überwältigt sein.
Mhm. Also ich habe die Leipziger Buchmesse schon auch einige Male besucht und ich bin so ein Planungsmensch, zumindest was Buchmessen angeht, ansonsten eher weniger, aber da plane ich tatsächlich Wege ein, wann muss ich wo an welcher Bühne sein, was für ein Thema interessiert mich, wen würde ich gerne live sehen. Das sind dann so Sachen, über die ich mich dann im Vorfeld schon informiere und dann mache ich mir zumindest einen ganz groben Zeitplan, dass ich unterschiedliche Diskussionen, gerade auch was das Schreiben angeht, wie starte ich zum Beispiel in die Verlagswelt und, dass ich mir das angucke und das dann für mich auch noch einen kleinen Mehrwert hat, aber natürlich auch, um dann Autorinnen und Autoren, die ich ganz gut finde, dann mal auch zu sehen, vielleicht ein paar Bücher signieren lassen.
Also Inspirationen sammeln, Ideen sammeln und die dann verarbeiten und für andere in den Blog stellen, genau. Soweit es möglich ist.
Genau.
Ja. Also wir machen das auch vor der Buchmesse tatsächlich, dass großartige Autoren dort auftreten, das wissen wir dann schon im Vorhinein, weil wir das Programm eben gelesen haben und uns einen Kopf machen, wo wir hingehen, und dann können wir auch im Vorhinein schon darüber berichten für andere, die auch auf der Messe sind, und vielleicht noch nicht wissen, welchen Poetry Slam sie sich anhören oder ob Heinz Trunk wieder dabei ist oder Bela B. liest und so.
Also die Texthäkchen auf der Buchmesse.
Irgendwann mit einem eigenen Stand, wo dann die Bücher präsentiert werden.
Das wäre toll.
Vielleicht ist das so ein Traumblock, der da mal kommt. Ihr lasst euch also da auch nicht demotivieren, wenn mal im Blog irgendwas nicht so läuft. Wie sieht es denn aus mit Literaturkritik? Wenn Yves geschrieben hat, kritisiert er dann oder wird das die Prinzipalin, sie wird anerkannt, oder wenn Carlotta schreibt, die schreibt immer gut, da kritisieren wir nicht. Wie läuft das bei euch?
Ja, also wir sind schon sehr ehrlich miteinander. Also ich habe jetzt kürzlich die ersten Kapitel meines Romans tatsächlich erstmalig an die beiden gegeben. Und da ging es dann auch gleich los, du hast zu viele Semikolon. Du machst zu lange Sätze und so viel und das funktioniert nicht und so. Und es kommt von einem Ort, wo man einfach geschätzt wird und jede Kritik ist nur dafür da, damit man selber halt besser wird oder das halt reflektieren kann und so. Und das ist halt immer eine unheimlich lockere Atmosphäre, aber trotzdem sehr, sehr hilfreich und auch sehr ehrlich einfach.
Ja, als Künstler ist es natürlich nie einfach, Kritik aufzunehmen, aber gerade dafür sind wir ja so ein kleines Autorenkollektiv, damit wir uns da gegenseitig unterstützen können und das funktioniert bislang ganz gut. Also ich bin auch super dankbar für Yves und Frau Vorragend, die immer ehrlich sind und ihre Meinung sagen und auch Rechtschreibung ist ja so ein wichtiges Thema, wo man sich
Ja, natürlich, wenn man im Schreiben ist, dann achtet man mitunter nicht so genau drauf, ne? Oder dann ist es natürlich schwierig. Also es wird untereinander Literaturkritik geübt, aber es bleibt ja für den Autor immer auch die Frage, ja, wenn die nun nicht recht hat. Ja? Also man muss ja auch ein bisschen an seinem Text hängen und glauben daran, dass man gut ist. Aber das wird also in eurer Produktionsphase kommt dann am Ende was Gutes raus.
Ja, ich denke schon. Also wir achten darauf, dass die Kritik auch nicht immer nur vernichtend ist und dass wir darauf hinweisen, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht, sondern dass wir uns auch gegenseitig motivieren, dass wir mal Textpassagen rausstreichen, wo wir sagen, die ist wirklich gut gelungen und darauf kannst du weiter aufbauen. Weil ich finde, die Mischung, die macht's dann auch. Nur Lob ist immer, also muss man hinterfragen, nur Kritik muss man auch immer hinterfragen. Es muss dann immer so eine gesunde Mischung sein und ja, die kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin.
Das denke ich auch.
Wie experimentierfreudig geht ihr denn dabei vor? Ist es jetzt zum Beispiel denkbar, dass Yves ein Kapitel schreibt und du schreibst das zweite und du das dritte? Und
dann das haben wir noch nicht ausprobiert. Also wir haben einmal, um den Blog vorzustellen, ein kleines Interview geschrieben, bei dem wir uns quasi, also wir haben einen nicht realen Interviewer erfunden. Da kannten wir dich noch nicht, Richard. Und ja, und unsere Antworten dann, also ich habe das so ein bisschen gerüstmäßig vorgeschrieben und mir überlegt, was Yves und was Frau Vorragend sagen könnten. Und die sind dann noch dazwischen gegrätscht so ein bisschen und haben ihre Sachen ergänzt. Und das ist sehr witzig gewesen. Also tatsächlich könnten wir das eigentlich mal wieder machen, so gemeinsam was zu schreiben. Aber es war, glaube ich, das einzige Projekt, was wir bislang gemeinsam geschrieben haben.
Also da heißt es zum Beispiel in diesem Interview über Carlotta Nyberg-Nordström. Carlotta Nyberg-Nordström ist das, was man im Allgemeinen eine Wortvirtuose nennt. Sie schreibt, was sie sieht, riecht, denkt und fühlt. Passt schon zu viel des Guten. Oder eine andere Meinung. Nordström ist eine, wenn nicht sogar die Meisterin des Prokrastinierens und sie versteht es, ihre zahlreiche Leserschar mit Fremdworten zu torbieren. Oder bei Frau Vorragend als Stammspielerin in der Fantasy-Liga scheut die feinfühlige Technikerin, die beidhändig begabt ist, keinen Zweikampf, selbst die knallharten Gegner des FC Plotpony Bunny oder der SV Schreibblockade konnte sie bisher mit viel Disziplin im Zaum halten. Oder bei Yves hieß es, um die Form zu wahren, Doppelpunkt, hier und jetzt wird Yves mein Name sein, studiert habe ich Literatur, schreiben verbringe ich meine Zeit, seitdem ich schreiben kann. Ich finde mich ununterbrochen schwingen zwischen Extremen, ohne zur Ruhe zu kommen, bewege mich stets mit allem uneins um die goldene Mitte, wie ein Sturm um sein eigenes Auge. Ich habe rote Haare und ich bin schlecht im Verfassen von Kurzbüten.
Wie schön.
Sehr schön vorgetragen.
In der Bücherbar haben wir heute die Texthäkchen vorgestellt und ich merke aber an meinem Konzept, dass noch etliche Fragen übrig sind. Das heißt also, ihr müsst nochmal wiederkommen.
Sehr gerne.
Vielleicht müssen wir jetzt noch sagen, wie die Hörerinnen und Hörer, die euch zum ersten Mal gehört haben, Kontakt zu euch bekommen können.
Ja, also das geht direkt über unseren Blog auf texthäkchen.de oder man findet uns auch bei Facebook und bei Instagram und bei Twitter, also die gängigen Social-Media-Plattformen, die werden von uns mehr oder weniger regelmäßig abgedeckt. Aber dort kann man uns dann gerne kontaktieren oder man kann uns auch einfach eine Mail schreiben an mail@texthäkchen.de.
Auf dem Blog selber kann man natürlich auch kommentieren, da freuen wir uns auch immer. Wir werden gerne in Frage gezogen.
Also da kann ich nur empfehlen, sich die Blogs der Reihe nach mal einzuziehen. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich danke, danke. Also Frau Vorragend, Carlotta Nordström und Yves Killane, dass ihr hier wart. Das sind natürlich die Künstlernamen und wer sie genau wissen will, die bürgerlichen Namen, wie man so schön sagt, der muss sich natürlich nach der Sendung ein bisschen Mühe geben, um das herauszufinden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Danke für die
Viel Erfolg. Wir sehen uns in Leipzig.
Dankeschön.
Danke, bis zum nächsten Mal.